Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen am Ende eines Tages, an dem wir einen neuen Begriff gelernt haben. Von Projektregierung ist jetzt in Thüringen die Rede, wobei die CDU der möglichen rot-rot-grünen Minderheitsregierung Mehrheiten für bestimmte Projekte in Aussicht stellt. Was man da heute in Erfurt beraten hat, das erläutern wir Ihnen gleich näher und lassen uns das einordnen von dem Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland. Wir berichten ansonsten aus dem Iran, wo die Wut auf die Machthaber nicht abebbt. Außerdem der Bund erwirtschaftet einen Rekordüberschuss und Gesundheitsminister Spahn sorgt offenbar dafür, dass nahezu alle Anträge auf Sterbehilfe abgelehnt werden. Damit nach Thüringen, wo die Regierungsbildung schwierig ist, nachdem das rot-rot-grüne Bündnis seine Mehrheit verloren hat und auch die CDU mangels Partnern nicht regieren kann. Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung ab, nach Verhandlungen heute in Erfurt, über die Henry Bernhard berichtet.
Am kürzesten sprach der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Sie wissen doch, an Tagen der Verhandlungen der Parteien schweigt der Ministerpräsident.
Und fort war er. Es war das erste Treffen der fünf Parteien nach der Landtagswahl vor 2,5 Monaten. Die Ausgangslage: Linke, SPD und Grüne sind so gut wie fertig mit ihrem Zukunftsplan, mit dem sie in eine Minderheitsregierung unter dem linken Ramelow starten wollen. CDU und FDP, die jede Koalition und jede formale Duldung mit den Linken ausschließen, hatten sich lange dem Gespräch verweigert. Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow hatte deshalb nun große Erwartungen.
Ich erhoffe mir, dass wir eine Basis dafür finden, dass die AfD aus dem Regierungsgeschäft und aus den Entscheidungen des Landes herausgehalten wird. Dass wir wirklich ernsthaft darüber reden, wie wir im Parlament zusammenarbeiten können.
Der anvisierten rot-rot-grünen Koalition ist es wichtig, Projekte mit CDU und FDP möglichst früh zu besprechen, da sie auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Da CDU und FDP eine formale Duldung der Minderheitsregierung ausschließen, galt es, Wege zu finden, die dem Rechnung tragen, Thüringen aber nicht unregierbar machen. Der FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich hält das für möglich.
Ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, dass Rot-Rot-Grün tatsächlich keine Mehrheit mehr hat. Und wir werden keinem Vertrag beitreten in irgendeiner Form, der vielleicht in den letzten Tagen entstanden ist. Es geht nicht um Vorfestlegung. Wir werden ergebnisoffen diskutieren über die Probleme, die uns täglich treffen. Wir wissen zum Beispiel um das Problem, dass Schule ausfällt. Und wir werden mit unseren Ideen, die wir beide gemeinsam entwickelt haben, in unseren Parteigremien, diese in die Diskussion einbringen und dafür für Mehrheiten sorgen. Und da halten wir nur eine Mehrheit für richtig und konstruktiv, die letztlich dafür Sorge trägt, dass Schulausfall nicht mehr stattfindet.
So will Kemmerich mit Mike Moring, CDU, eine Liste von Projekten entwickeln, die man der Minderheitsregierung vorlegen und gegebenenfalls gemeinsam angehen könnte. Regelmäßige Gesprächsrunden mit Rot-Rot-Grün dagegen schließen er und Moring aus.
Wenn wir uns darauf einlassen würden, dass es lauter vorgelagerte gemeinsame Runden von fünf Parteien gibt, dann hat das den Anschein einer nationalen Front in Sachen einer gemeinsamen Stellung, die der AfD ermöglichen würde, ohne sachlichen Beitrag leisten zu müssen, immer eine singuläre Kontrastellung einzunehmen. Und wir wollen ja die Sachdebatten im Landtag führen und die Unterschiedlichkeiten betonen. Und das haben wir heute auch nochmal erklärt.
Auch wenn die Sorge einer Projektregierung von Linken und CDU ohne Grüne und SPD vom Tisch zu sein scheint, zeigt sich die grüne Umweltministerin Anja Sigismund enttäuscht.
Sie sahen die Moring-Kemmerich-Show und bei unserem Gespräch, wenn ich so offen sein darf, deutlich unkonkreter als hier vor der Presse. Aber da muss man auch irgendwann mal sagen, wie diese Zusammenarbeit aussehen soll. Dazu haben wir heute zu wenig gehört. Die Frage, wie Verantwortung fürs Land genau aussieht, die ist von Seiten CDU und FDP aus meiner Sicht heute hinreichend unkonkret beantwortet geblieben.
Über das Gespräch zwischen dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck, Ministerpräsident Ramelow und ihm sagte Mike Moring ebenso wenig Konkretes.
Und es war ein gutes Gespräch, war eine schöne Atmosphäre, eine gute Atmosphäre, sehr konstruktiv.
Die Wahl zum Ministerpräsidenten soll Anfang Februar stattfinden. Vielleicht.
Vielleicht, so Henry Bernhard in seinem Bericht, vieles ist noch ungewiss und diese komplizierte Regierungsbildung in Thüringen, die kann uns jetzt Professor Thorsten Oppeland erläutern, Politikwissenschaftler an der Uni in Jena. Guten Abend, Herr Oppeland.
Guten Abend, Herr Zagatta.
Herr Oppeland, von Zusammenarbeit oder Duldung will die CDU in Thüringen nicht sprechen, stattdessen von einer projektorientierten Regierungsarbeit, einer Zusammenarbeit mit der möglichen Minderheitsregierung. Ist Ihnen klar, was das bedeutet?
Nicht wirklich. Also dieser Begriff ist ja in den letzten Tagen aufgekommen, Projektregierung. Das klang am Anfang so, als sei damit gemeint eine Alternative zu der rot-rot-grünen Minderheitsregierung, nämlich doch irgendwie eine auf Projekt bezogene Regierung von CDU und Linken. Das scheint ja nun nicht sich zu materialisieren, sondern tatsächlich eine begrenzte, auf einzelne Projekte begrenzte Kooperation zwischen einer Minderheitsregierung und den Parteien, die diese sozusagen dafür geeignet hält, nämlich eben nicht die AfD, sondern CDU und FDP.
Das heißt, man ist Opposition, will aber gleichzeitig Regierungspolitik mitmachen. Ist das für Sie ein gangbarer Weg?
Im Prinzip ja. Im Grunde geht es ja gar nicht anders. Die Mehrheitsverhältnisse sind so, wie sie sind. Das große Pfund von Rot-Rot-Grün ist, dass es keine geschlossene Opposition gegen sie gibt, weil niemand mit der AfD kooperieren will. Und auf diese Weise wird Bodo Ramelow aller Wahrscheinlichkeit nach spätestens im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Dann haben wir keine geschäftsführende, sondern eine richtige Regierung. Nur eine, die eben keine Mehrheit hat. Und die muss darauf achten, dass die im Landtag vorhandene Mehrheit sie nicht vor sich hertreibt, sondern dass sie Teile der Opposition sozusagen in die Regierungsarbeit mit einbezieht.
Ist das dann so etwas wie ein überfälliges Experiment, also Zeit für eine Minderheitsregierung in Deutschland, dass man das mal wagt? Also das war ja auch nach der Bundestagswahl auch im Gespräch.
Nein, das würde ich überhaupt nicht als ein Modell sehen, sondern eine Sache, die aus der Not geboren ist, aus der Not dieser Mehrheitsverhältnisse, wie sie nun einmal sind, die vor allem natürlich darauf zurückzuführen ist, wie stark die AfD ist. Die AfD ist ja die stärkste der drei Oppositionsparteien. Und wenn niemand mit der kooperieren will, dann kommt so etwas dabei raus. Ja? Ein Modell ist das in keiner Weise. Und ich sehe da auch keinen großen Gewinn für die Demokratie dabei. Es sei denn, man brächte tatsächlich direkt demokratische Elemente mit ins Spiel, aber davon redet bisher überraschenderweise niemand.
Die Union in Thüringen, die erstaunt einem Jahr, also nach der Landtagswahl, da waren ja die Stimmen für eine Zusammenarbeit mit der AfD sogar zu hören. Jetzt will man mit der Linkspartei gemeinsame Sache machen bei bestimmten Projekten. Wird das Ihrer Einschätzung nach die Unionsfraktion so ohne weiteres mitmachen?
Ja, im Endeffekt wird sie es wahrscheinlich mitmachen, weil die Alternativen dazu nicht realisierbar sind. Aber die CDU ist an einer tiefen Krise, ist zu viel gesagt, aber in einer sehr, sehr schwierigen Situation, weil es eben einige gibt in der CDU, die lieber mit der AfD kooperieren würden. Gerade auf der kommunalen Ebene hat man solche Stimmen gehabt von Leuten, die sagen, bei mir im Kreistag, da sitzen einige in der AfD, die sind ganz vernünftig. Das mag ja auch teilweise sogar so sein. Aber die generelle Linie ist eben nicht mit der AfD zu kooperieren. Und um diejenigen, die eigentlich lieber eine Mitte-Rechts-Regierung machen würden, sozusagen zufriedenzustellen und ihnen einen Ausgleich zu bieten, hat man eben gesagt, auch dann nicht mit der Linken. Und da versucht man jetzt mit solchen Wortschöpfungen wie Projektregierung so ein bisschen wieder von runterzukommen. Ja.
Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die hat heute ja noch einmal an diesen Parteibeschluss erinnert, wonach es auch keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei eben geben darf oder dürfe. Wird dieser Beschluss in Thüringen jetzt da auch irgendwie aufgeweicht?
Ein bisschen schon, nur versucht man das halt durch Worte und Begriffe zu kamuflieren und solche Neuschöpfungen spielen dann da eben eine Rolle. Das hat ja Frau Kramp-Karrenbauer heute auch gesagt, dass dort, wo Dinge, wo die CDU ohnehin zustimmen würde, da kann sie natürlich auch zustimmen, wenn das von der rot-rot-grünen Regierung ins Spiel gebracht wird.
Mhm. Sie haben vorhin im Gespräch gesagt, wenn es diese Projektzusammenarbeit zwischen der CDU und der Linkspartei in Thüringen gibt, dann bringe das andere, dann habe das keinen Modellcharakter, dann bringe das andere Bundesländer oder gar die Bundespolitik nicht in Zugzwang, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber eine starke AfD gibt es ja anderswo auch, unter Umständen auch in der Bundespolitik. Also ja, ist es dann nicht doch irgendwie ein Modell schon?
Modell hat aber sowas, so eine positive Konnotation. Ja. Und das sehe ich eben nicht, sondern das ist wirklich eine Sache, die aus der Not geboren ist. Dass das in anderen Bundesländern auch so auftreten kann, dass das in Sachsen-Anhalt nach der nächsten Landtagswahl ähnlich aussehen mag, das steht auf einem anderen Blatt. Ja. In den westdeutschen Bundesländern ist das wahrscheinlich nicht ganz so schnell der Fall, weil die AfD da nicht in dieser Größenordnung punktet. Die wird auch da nicht verschwinden und sie wird auch da eine Rolle spielen, aber nicht ganz in dieser Größenordnung wie in den ostdeutschen Ländern.
Wie sehen Sie das in Ihrem Bundesland, wenn es da in Thüringen jetzt bei bestimmten Projekten sozusagen ein Fünf-Parteien-Bündnis gibt? Stärkt das dann die AfD? Die kann sich ja dann eigentlich die einzig richtige Opposition noch nennen.
Das ist natürlich die Gefahr bei der Geschichte. Das ist ja im Grunde der Urgrund, aus dem die AfD entstanden ist. Die heißt ja nicht umsonst Alternative für Deutschland, weil bestimmte Politikbereiche eben für alternativlos erklärt worden waren. Und wenn das jetzt wieder so kommt, dann ist das etwas, was potenziell der AfD nutzen kann. Ja. Darum versucht man eben, das Framing sozusagen so zu machen, dass es so aussieht, als seien es im Grunde CDU-Projekte, die von einer rot-rot-grünen Regierung exekutiert würden. Ja. Am Ende wird es daran hängen, dass die CDU deutlich macht, dass sie sozusagen ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht wird und kooperativ mitarbeitet. Ob das dann am Ende gelingt und das der Wählerschaft zu verkaufen, das wird sich zeigen. Das kann man jetzt noch nicht wirklich beantworten.
Und wie ist das mit der Linkspartei? Wir erinnern uns da ja noch an die rote Sockenkampagne. Jetzt heißt es von der Union keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Aber wenn es in Thüringen dieses gemeinsame Projekt jetzt gibt, macht die Union damit die Linkspartei nicht auch irgendwie hoffähig?
Zum gewissen Grade ja, aber das ist ja ohnehin schon. Ich meine, die Linke stellt ja schon seit einer ganzen Legislaturperiode in Thüringen den Ministerpräsidenten. Also was ist da noch an zusätzlicher Hoffähigkeit notwendig? Ja? Insofern ändert sich da nicht in den tatsächlichen Verhältnissen nicht so sehr viel.
Professor Thorsten Oppeland von der Uni Jena, Dankeschön für das Gespräch zu so später Stunde. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
23 Uhr und genau 22 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Die Regierung im Iran weist Vorwürfe zurück, den Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs mit 176 Toten vertuscht zu haben. Details seien erst Tage nach dem Absturz bekannt geworden. Die Führung in Teheran schimpft stattdessen auf ausländische Regierungen, die den Protest der iranischen Bevölkerung noch gut hießen. In dem Mullah-Staat selbst scheint aber die Wut auf die Machthaber nicht abzuebben, wie Karin Sensburg berichtet.
Mit Geduld, Toleranz und Zurückhaltung sei die Polizei den Demonstranten am Wochenende in Teheran begegnet, versicherte Polizeigeneral Hussein Rahimi. Er verteidigte sich gegen den Vorwurf, die Sicherheitskräfte hätten auf die Demonstranten geschossen. Man habe nur in einigen Gegenden Tränengas eingesetzt, zitiert ihn eine iranische Nachrichtenagentur. Rahimi habe nach eigenen Worten den Befehl bekommen, dass sich die Beamten gegenüber den Demonstranten zurückhalten sollen. Von wem er den Befehl bekommen habe, sagte er nicht. Im Internet sind auf Videos, die von den Protesten stammen sollen, Schüsse zu hören und Blut am Boden zu sehen. Außerdem zeigen sie mutmaßlich Sicherheitskräfte, die mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügeln. Die Videos sind nicht verifiziert. Die Demonstranten hatten unter anderem von US-Präsident Donald Trump per Twitter Unterstützung bekommen. Er hatte auf Persisch so wörtlich das große iranische Volk gelobt und davor gewarnt, Demonstranten umzubringen. Regierungssprecher Ali Rabi:
Während der Trauer des iranischen Volkes haben wir gesehen, wie Trump für die Menschen Krokodilstränen vergossen und auf Persisch behauptet hat, er stehe zum iranischen Volk. Das wird aber nicht vergessen, dass das derselbe Mensch ist, der mit Bomben auf 52 Kulturdenkmäler im Iran gedroht hat, nachdem er den beliebtesten General des Landes getötet hat. Und gerade jetzt liegt die Ursache für die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und Ernährungsprobleme des iranischen Volkes in den unmenschlichen Sanktionen, die dieser Mensch gegen uns verhängt hat.
Rabi wies den Vorwurf der Demonstranten zurück. Die Regierung habe versucht, den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine am Mittwoch zu vertuschen. Schon am Wochenende waren nach iranischen Angaben mehrere tausend Menschen aus Wut auf das Regime auf die Straße gegangen. In der Vergangenheit hatte das den Demonstranten immer wieder vorgeworfen, vom Ausland angestachelt worden zu sein. Ziel sei, die Regierung zu stürzen. Der Justizchef Ebrahim Raisi drückte sich heute ähnlich aus.
Wenn irgendwo im Land die Agenten Amerikas und des Auslands diese Situation nutzen wollen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und um auf dieser Welle zu surfen, dann wird das die Nation nicht zulassen. Die Geheimdienste, Sicherheits- und Polizeibehörden werden das verfolgen und es niemandem erlauben, die Sicherheit zu gefährden.
Am Wochenende hatten iranische Behörden den britischen Botschafter vorübergehend festgenommen. Er habe Demonstranten bei einer Kundgebung angestachelt. Der Diplomat twitterte danach, er habe an einer Trauerfeier teilgenommen. Jetzt hat das Außenministerium in London den iranischen Botschafter einbestellt. Aus britischer Sicht hat Teheran diplomatische Gepflogenheiten gebrochen.
In Libyen gibt es seit gestern zumindest eine Waffenruhe. Die Bundesregierung plant noch in diesem Monat ein Treffen aller involvierten Staaten. Und Verhandlungen der Konfliktparteien heute in Moskau könnten auch schon Fortschritte gebracht haben, wobei das allerdings noch nicht sicher ist, wie Tilko Kries berichtet.
Den Tag über ist wenig mitgeteilt worden, in welchem Format, wer also mit wem spricht. Das Staatsfernsehen zeigte einen runden Tisch, an dem der russische Außenminister, sein türkischer Kollege sowie die Verteidigungsminister beider Länder zu sehen waren. Bekannt ist auch, dass sich der Chef der Einheitsregierung, Sarraj, und sein Widersacher Haftar in Moskau befinden. Als in der russischen Hauptstadt der Abend bereits angebrochen war, setzten sich der russische und der türkische Außenminister zu Statements vor die Presse. Sergej Lavrov erklärte, Grundlage der Verhandlungen sei eine wenige Tage alte Erklärung der beiden Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan. Sie soll einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen ermöglichen. Wir können heute berichten, dass ein bestimmter Fortschritt erreicht wurde und dass der Vorsitzende der Nationalen Einheitsregierung Libyens, Herr Sarraj, und der Vorsitzende des Staatsrates, Herr Mishri, das Dokument gerade eben unterzeichnet haben. Kaum überhörbar, in dieser Formulierung steckt bereits ein Aber, denn die Gegenseite hat noch nicht zugestimmt. General Haftar, Kommandant der libyschen Nationalen Armee und der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses in Tobruk, Herr Saleh, bewerten das Dokument als positiv und haben um etwas zusätzliche Zeit gebeten, bis zum Morgen des nächsten Tages, um sich über ihre Unterschrift klar zu werden. Ich hoffe, dass diese Entscheidung positiv sein wird. Der Morgen des nächsten Tages ist Dienstagmorgen. Unbekannt ist, was genau in dem verhandelten Dokument steht und wo womöglich noch Probleme gesehen werden. Von den libyschen Kontrahenten selbst, Sarraj und Haftar, gibt es keine öffentlichen Stellungnahmen.
Erst vor wenigen Tagen wurden bei einem Angriff von Islamisten auf einen Armeestützpunkt in Niger 166 Menschen getötet, nach Regierungsangaben. Ein Anschlag auch auf Europas Sicherheit, so der französische Präsident Macron, der ein breites Bündnis für den Kampf gegen den Terror in der Sahelzone schmieden will und dafür Verbündete sucht. Dafür hat er heute 5 Staatschefs aus der Sahelzone und Vertreter der Europäischen Union nach Pau geladen, an die französisch-spanische Grenze. Was bei dem Treffen herausgekommen ist, berichtet Martin Bohne.
Frankreich und die Sahelstaaten wollen den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus entscheidend verstärken und eine politische und militärische Koalition für das Sahelgebiet bilden. Die militärischen Anstrengungen sollen dabei auf die Bekämpfung der derzeit gefährlichsten Terrorgruppe des Islamischen Staates der Großen Sahara konzentriert werden, und zwar vor allem in der besonders betroffenen Grenzregion zwischen Mali, Niger und Burkina Faso, so Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir unsere Vorgehensweise ändern und eine militärische Koalition bilden mit einem gemeinsamen Kommando der Mission Barkhane und den Streitkräften der G5 Sahelstaaten. Frankreich werde dafür sein Engagement verstärken. Ich habe entschieden, zusätzliche Kampfeinheiten zu entsenden. 220 Soldaten werden die schon im Rahmen der Operation Barkhane kämpfenden Soldaten verstärken. Bislang hat Frankreich 4.500 Mann im Einsatz. Die Staatschefs der Sahelzone bekräftigten in der Abschlusserklärung ausdrücklich den Wunsch nach einer Fortsetzung des französischen Engagements. Das war von Macron nach der Zunahme antifranzösischer Proteste in der Region ausdrücklich eingefordert worden. Die Gipfelteilnehmer appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich militärisch stärker in der Sahelregion zu engagieren. Was wir heute Abend anstoßen wollen, ist eine große internationale Koalition für das Sahelgebiet, die die verschiedenen Elemente im Kampf gegen den Terrorismus zusammenführt. Auch die Vereinten Nationen haben eine Mission von über 10.000 Mann vor Ort, die aber bisher weitgehend wirkungslos geblieben ist. Die EU stellt mit Beteiligung der Bundeswehr eine Ausbildungsmission und demnächst soll auch ein europäisches Kommando von Spezialkräften zur Hilfe kommen. Deutschland steht dafür bislang nicht zur Verfügung. Bei diesem Gipfel, so Emmanuel Macron, sei ein Kurswechsel gelungen. Jetzt müsse es schneller Erfolge geben.
Nous n'avons pas le choix. Il nous faut maintenant des résultats.
Dazu gibt es keine Alternative. In den letzten Monaten hat sich die Sicherheitslage in der Region dramatisch verschlechtert. Es kommt zu zahlreichen Angriffen der Dschihadisten, bei der Regierungstruppen empfindliche Verluste einstecken müssen. Erst in der vergangenen Woche wurden bei einem Angriff im Niger 89 Soldaten getötet.
23:30 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk und jetzt unsere Kurzberichte, die wir mit der Entscheidung von Siemens-Chef Käser beginnen, an dem umstrittenen Kohleprojekt in Australien festzuhalten. Das hat im Konzern heute nicht nur Proteste in Deutschland eingetragen, auch Umweltschützer in Australien reagieren höchst verärgert. Lena Bodewein.
Die Entscheidung von Siemens, seinen Vertrag mit dem Bergbaugiganten Adani zu erfüllen, sorgt auch in Australien für Empörung. Für das umstrittene größte Kohlebergwerk der Welt soll das deutsche Unternehmen die Zugsignalanlage liefern. Die bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle, die gefördert werden sollen, werden per Zug an den privaten Verschiffungshafen Abbott Point und von dort direkt durchs gefährdete Weltnaturerbe Great Barrier Reef transportiert. Die Naturschutzorganisation Australian Conservation Foundation nannte den Beschluss von Siemens nichts weniger als schändlich. Er ruiniere das Image des Unternehmens, das damit sein wahres Gesicht zeige. Andere australische Aktionsgruppen äußerten sich enttäuscht in den sozialen Netzwerken. Bis zuletzt hatten sie an das Unternehmen appelliert, von dem Vertrag zurückzutreten. Siemens werde, wie schon viele andere Unternehmen vor ihnen, merken, dass es immer in Tränen endet, wenn man mit Adani ins Bett geht, so schrieben sie.
Vor knapp 2 Jahren erschütterte der Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und dessen Freundin die Slowakei. Jetzt gibt es ein Geständnis. Peter Lange.
Nachdem vor dem Strafgericht in Pesinok die Anklageschrift verlesen worden war, bekannte sich der ehemalige Soldat Miroslav M. schuldig, die tödlichen Schüsse auf Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova abgefeuert zu haben. Er gestand außerdem auch den Mord an einem Geschäftsmann im Jahr 2016. Die 3 Mitangeklagten bestritten jegliche Schuld oder verweigerten die Aussage. Nach den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft gilt ein Cousin des Ex-Soldaten als Mittäter. Eine Frau soll die beiden bezahlt haben, im Auftrag des ebenfalls angeklagten Geschäftsmanns Marian Kotschner. Ein 5. Beschuldigter hat bereits gestanden und wird als Kronzeuge auftreten. Er hatte dafür einen Strafnachlass ausgehandelt und war im Dezember in einem separaten Verfahren zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.
Mehr als 2 Jahre nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin hat Malta jetzt einen neuen Regierungschef, der heute vereidigt worden ist, Christine Auerbach.
Die Erwartungen an den neuen Premierminister Maltas sind hoch. Dementsprechend groß war auch das Interesse der Malteser an der Vereidigung Robert Abelas. Schon 2 Stunden vor Beginn versammelten sich die ersten Anhänger vor dem Regierungspalast und empfingen ihn mit Klatschen, Rufen und Umarmungen. Das maltesische Fernsehen sendete per Livestream. Robert Abela will das Image der Insel aufpolieren, das durch den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia und etliche Korruptionsfälle stark beschädigt ist. Dafür verspricht er, den Rechtsstaat auf der Insel zu stärken. Außerdem hatte er im Wahlkampf angekündigt, sich im sozialen Bereich für die rund 500.000 Einwohner Maltas zu engagieren, zum Beispiel bei bezahlbaren Wohnungen. Robert Abelas Wahl zum Chef der regierenden Labour-Partei und damit auch zum Premierminister des Landes war eine Überraschung. Der 42-jährige Rechtsanwalt ist noch nicht lange im Parlament. Sein Vorgänger, Joseph Muscat, hatte im Dezember seinen Rückzug bekannt gegeben. Er war wegen der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia immer mehr in Bedrängnis geraten, denn die Spuren ihrer Mörder führten zu Politikern in Muscats engstem Umfeld.
Die britische Königin Elisabeth II. Hat dem Wunsch ihres Enkels Prinz Harry nach einem Rückzug aus der ersten Reihe des Königshauses zugestimmt. Das hat der Palast am Abend mitgeteilt nach einem Krisentreffen. Thomas Spickhofen.
Es werde eine Übergangszeit geben, in der die junge Familie sowohl Zeit in Kanada wie auch im Vereinigten Königreich verbringe, heißt es in der Erklärung der Queen. Obwohl sie es bevorzugt hätte, wenn Harry und Meghan als Vollzeitkräfte in der Königsfamilie bleiben, respektiere und verstehe sie den Wunsch nach einem unabhängigeren Leben als Familie. Sie und ihre königliche Familie unterstützten diesen Wunsch vollkommen, erklärt Queen Elizabeth. Die Diskussionen heute in Sandringham bezeichnet sie als sehr konstruktiv. Harry und Meghan haben der Erklärung zufolge versichert, dass sie nicht mehr öffentliche Gelder beanspruchen wollen. In der Mitteilung heißt es weiter, es handele sich um komplexe Angelegenheiten der Familie, die zu lösen seien. Es gebe noch viel zu tun, schreibt die Monarchin, aber sie habe darum gebeten, schon in den nächsten Tagen zu endgültigen Entscheidungen zu kommen.
Die deutschen Handballer haben sich in die Hauptrunde der Europameisterschaft gezittert mit einem knappen 27:26 Sieg gegen Lettland. Desiree Krause.
Erst einmal war es Erleichterung, die sich breit machte in der deutschen Mannschaft. Nach dem knappen Sieg gegen Lettland steht das DHB-Team in der EM-Hauptrunde.
Das war unser Hauptziel auf jeden Fall, das haben wir geschafft. Vielleicht nicht mit Glanz und Gloria, das sicherlich nicht.
Paul Drucks spricht es aus. Gegen den EM-Neuling Lettland musste die deutsche Mannschaft am Ende sogar noch um den Sieg zittern. Nach einem zähen Start hatten die Deutschen Lettland Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich im Griff, zogen mit 7 Toren davon. Doch dann noch einmal die Wende, die Kapitän Uwe Gensheimer so erklärt.
Wir haben dann ein bisschen runtergeschaltet im Gang und waren dann nicht mehr ganz so aggressiv und haben vielleicht schon zu früh gedacht, dass der Sack zu ist. Das war nicht der Fall.
Obwohl die Letten keine Aussicht aufs Weiterkommen hatten, kämpften sie sich zurück in die Partie und das DHB-Team strauchelte.
Den Schalter wieder umzulegen und zu spielen wie vorher war da nicht mehr drin. Das ist ja häufig so im Sport und dann haben wir es noch über die Zeit gebracht mit ganz viel Dusel.
Dusel, der Timo Kastening und seiner Mannschaft einen 28:27 Sieg und den Einzug in die Hauptrunde nach Wien bringt. Um dort zu bestehen und das Ziel Halbfinale zu erreichen, ist eine Leistungssteigerung des DHB-Teams allerdings zwingend nötig. Bundestrainer Christian Prokop zu den Aussichten.
Natürlich sind wir im Moment noch nicht imstande, Kroatien zu schlagen oder Spanien zu schlagen. Aber vielleicht in 2 Spielen oder in 3 Spielen. Und das hoffe ich, dass wir uns jetzt peu à peu steigern.
Trotz einer wenig überzeugenden Leistung gegen Lettland, also weiter Optimismus beim Bundestrainer. 4 weitere Spiele warten jetzt in Wien auf die deutsche Mannschaft.
Und damit zu den Finanzmärkten, zur Frankfurter Börse. Dort hat der DAX heute mit leichten Verlusten geschlossen, wie Dorothee Holz berichtet.
China und die USA wollen an diesem Mittwoch ihre Unterschrift unter ein Teilabkommen im Handelsstreit setzen. Einem Streit, der schon seit über 3 Jahren währt, damit aber noch längst nicht vom Tisch ist. Was die US-Regierung China vorwirft, mit unfairen Mitteln Handel zu treiben, das scheint auch in Deutschland immer mehr Branchen aufzustoßen. Aktuell wohl den Maschinenbauern. Laut FAZ beklagt der Verband, dass China sehr einseitig zu seinen Gunsten handle. Moniert werden fehlende freie Investitionen. Die EU solle handeln. Das sind ganz neue Töne. Die Trump-Regierung beklagt auch die Produktpiraterie bzw. Patentverletzungen. Das macht auch dem deutschen Batteriehersteller Varta schwer zu schaffen. So soll der südkoreanische Konzern Samsung Batterien von chinesischen Unternehmen in Kopfhörer eingebaut haben, die nach Ansicht von Varta gegen Patente verstoßen. Die Commerzbank hatte letzte Woche in einer Studie auf eine größere Konkurrenz hingewiesen. Das hat die Aktien massiv unter Druck gebracht. Warta-Aktien haben ihre Talfahrt fortgesetzt. Insgesamt herrschte am Aktienmarkt zu Wochenbeginn Zurückhaltung. Der DAX gab leicht nach. Um 0,2% fiel auf 13.451 Punkte. Anleger wollen sich vor der Unterschrift unter das Teilabkommen nicht aus dem Fenster lehnen. Aktien von Wirecard zogen gegen den Trend kräftig an. Das Unternehmen hat einen neuen Aufsichtsratschef, den früheren Deutsche Börse-Finanzvorstand Thomas Eichelmann. Wirecard ist immer wieder wegen möglicher Bilanzmanipulationen im Gerede. Man hofft, dass jetzt etwas Ruhe reinkommt.
Aus Frankfurt, Dorothee Holz. Der Bund hat im vergangenen Jahr erneut einen Milliardenüberschuss erwirtschaftet, der jetzt zudem überraschend hoch ausgefallen ist. Finanzminister Scholz will nun mehr investieren, während Union und FDP nun erst recht nach Steuersenkungen verlangen. Aus Berlin ein Bericht von Theo Giers.
Der Trend ist ungebrochen, im 6. Jahr in Folge. Und diesmal ist es sogar ein neuer Rekord. 13,5 Milliarden Euro, so viel wie noch nie, lagen am Ende des letzten Jahres noch in der Bundeskasse als Überschuss. Dabei hatte der Bundesfinanzminister vor einem Jahr gewarnt, die fetten Jahre seien erst einmal vorbei.
Wir hatten ein bisschen Glück,
sagt Olaf Scholz dazu heute, um dann weder die eigene Leistung kleinzureden noch deren Ergebnis.
Und natürlich haben wir auch gut gewirtschaftet. Der Haushalt weist insgesamt einen Überschuss von 19 Milliarden Euro aus.
Auf diese Zahl kommt Scholz, weil er zu den 13,5 Milliarden Euro Überschuss noch 5,5 Milliarden hinzurechnet, die er eigentlich aus der Rücklage entnehmen wollte, in der die Überschüsse der vorherigen Jahre gebunkert wurden. Doch 2019 lief so gut, dass Scholz die 5,5 Milliarden gar nicht abzurufen brauchte. Im Gegenteil, der Überschuss wurde von Monat zu Monat immer größer. Bei den Zinsausgaben sparte Scholz am Ende 5 Milliarden Euro. Hinzu kamen 3,5 Milliarden, die Scholz für den Fall eines ungeregelten Brexit zurückgelegt hatte. Nachdem dieser ausblieb, blieben auch die Gelder in der Kasse. Größter Posten sind aber weiterhin Investitionsmittel, die nicht abfließen. Auch im letzten Jahr blieb der Bund auf Milliardenbeträgen sitzen, die er vor allem für Länder und Kommunen bereitgestellt hat. So bleibt Scholz nichts anderes übrig, als den Überschuss wieder in die Rücklagen zu stecken. Dort liegen jetzt 48,2 Milliarden Euro. Der Löwenanteil ist für die kommenden Jahre schon verplant. Frei verfügbar sind durch die neuerlichen Überschüsse des letzten Jahres gut 17 Milliarden Euro. Die wecken Begehrlichkeiten und da zeigen sich neue Risse in der Koalition. Der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach fordert einen beschleunigten Abbau des Soli, niedrigere Steuern für mittlere Einkommen und eine Senkung der Unternehmenssteuern. Scholz selbst will die Investitionen um knapp 4 auf 43 Milliarden Euro im Jahr hochfahren und dieses Niveau danach halten.
Wir müssen was tun für die Infrastruktur, für Schulen, für Krankenhäuser. Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Klimawandel bekämpfen können. Und natürlich geht es auch um gleichwertige Lebensverhältnisse, damit unser Land zusammenhält. Alles das wird jetzt etwas einfacher, weil wir dazu die notwendige Kraft haben.
Mit gleichwertigen Lebensverhältnissen meint Scholz vor allem seinen Vorschlag, jetzt endlich besonders hochverschuldete Kommunen zu entschulden. Doch dagegen kommt Widerstand aus der Union. CDU-Chefhaushälter Eckhard Rehberg sieht hierfür keine Spielräume. Im Übrigen seien dafür auch die Länder zuständig. Mittendrin versucht sich die Opposition Gehör zu verschaffen. Die FDP plädiert wie die Union für Steuersenkungen und FDP-Fraktionsvize Christian Dürr kann sich sogar eine ganz besondere Form der Entlastung vorstellen.
Man könnte es pro Kopf an die Menschen auszahlen, eine einmalige Rückzahlung an alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger oder es in die Altschuldentilgung stecken. Auf jeden Fall sollte das Geld nicht in irgendeiner Rücklage von Olaf Scholz verschwinden.
Das wollen auch die Grünen nicht. Die liegen eher auf SPD-Linie. Auch sie wollen Investitionen weiter hochfahren und auf dem hohen Niveau halten. Aus einer Debatte ist dagegen die Luft raus. Neue Schulden für zusätzliche Staatsausgaben braucht es erst einmal nicht.
Rekordüberschuss in den Staatskassen, ein Bericht von Theo Gers. Passive Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt, im Prinzip jedenfalls. Schwerstkranke dürfen sich von ihrem Leid erlösen mit den dafür nötigen Medikamenten. Das entsprechende Gesetz aus dem Jahr 2015 verbietet nur die kommerzielle Sterbehilfe. Allerdings muss jeder Einzelfall geprüft werden. Genau das aber scheint Jens Spahn, der Gesundheitsminister, zu verhindern. Anträge auf die Bereitstellung der Medikamente werden offenbar grundsätzlich abgelehnt, so der Vorwurf, mit einem Erlass des Ministeriums. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
In 102 Fällen hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den Antrag von schwerstkranken Menschen auf tödliche Medikamente abgelehnt. Das berichtet der Tagesspiegel. Demnach ist in 31 Fällen noch keine Entscheidung getroffen worden. 24 Patienten sind während der Wartezeit verstorben. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März 2017 entschieden, dass für schwerkranke Menschen, die sich in einer extremen Notsituation befinden, aber noch selbst entscheiden können, eine Ausnahme vom Betäubungsmittelgesetz möglich ist. Sie können eine entsprechende Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bekommen, Medikamente zu erwerben, mit denen sie sich selbst das Leben nehmen können. Allerdings ließ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Brief seines Staatssekretärs anweisen, dass die Anträge pauschal zurückgewiesen werden, ähnlich einem Nichtanwendungserlass. Sprich, das Urteil soll nicht angewendet werden. In dem Brief heißt es laut Tagesspiegel unter anderem, es könne nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen aktiv zu unterstützen. So werden die Fälle zwar nach wie vor einzeln geprüft, aber abgewiesen. Spahn will offenbar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende Februar zum Verbot organisierter Sterbehilfe abwarten, das allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes steht. In der Entscheidung, die in rund 6 Wochen verkündet werden soll, geht es um § 217 Strafgesetzbuch, laut dem die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe steht. Geklagt haben ein Verein, der Suizidhilfe anbietet, schwerkranke Menschen, die mit Hilfe des Vereins sich selbst das Leben nehmen wollen, und Ärzte und Ärztinnen. Der Bundestag hatte den entsprechenden Gesetzentwurf zum § 217 Strafgesetzbuch 2015 verabschiedet. Allerdings wird auch die Frage, ob schwerkranke Menschen unter bestimmten Voraussetzungen tödliche Medikamente erwerben können, das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. So hat das Verwaltungsgericht Köln 6 Klageverfahren, die sich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes beziehen, ausgesetzt und die einschlägige Vorschrift des Betäubungsmittelgesetzes den Richtern in Karlsruhe vorgelegt. Das Verwaltungsgericht hält die Verweigerung der Ausgabe in Extremfällen, ebenso wie das Bundesverwaltungsgericht, für verfassungswidrig. Aber angesichts des klaren Gesetzeswortlauts eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes für nötig. Neben dieser Vorlage liegen auch mehrere Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe.
Ein Bericht von Katharina Hamberger, und um Gesundheitsminister Spahn geht es auch im nächsten Beitrag. Denn noch in dieser Woche, am Donnerstag, sollen die Abgeordneten des Bundestages über eine neue Organspendenregelung abstimmen. Der Minister befürwortet eine Widerspruchslösung, bei der grundsätzlich alle als Spender gelten, solange sie nicht widersprechen. Im Vorfeld der Abstimmung wurde heute die Organspendebilanz 2019 vorgestellt, aus der hervorgeht, dass Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin Schlusslicht bleibt. Dazu Volker Findhammer.
In dieser Debatte, über die der Deutsche Bundestag am kommenden Donnerstag entscheiden soll, stehen sich zwangsläufig zwei Zahlenwerte gegenüber. Auf der einen Seite stehen aktuell mehr als 9000 Menschen auf den Wartelisten für ein Organ, wobei es sich in den überwiegenden Fällen um Nieren handelt, die für Transplantationen gesucht werden. Deutlich dahinter folgen Leber, Herz und Lunge. Auf der anderen Seite stehen die Zahlen für die möglichen Organspender, also Menschen, bei denen der Hirntod als medizinische Voraussetzung festgestellt wurde und die für eine potenzielle Organspende in Frage kommen. Das waren im Jahr 2018 nach den Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation insgesamt 1416 Verstorbene. Diese Zahl variiert von Jahr zu Jahr, aber nicht erheblich. Davon konnten aber nur von 955 die Organe entnommen werden, weil eine entsprechende Zustimmung vorlag. Im vergangenen Jahr ging die Zahl leicht auf 932 zurück. Bei 340 Verstorbenen lag keine Spendenbereitschaft vor und beim verbleibenden Rest gab es medizinische oder juristische Gründe, die gegen eine Organentnahme gesprochen haben. Letztlich geht es in der Debatte um das Delta der 340 Verstorbenen pro Jahr, die medizinisch hätten spenden können, wo es aber wegen der fehlenden Einwilligung nicht dazu kam. Über die von Gesundheitsminister Jens Spahn geforderte Widerspruchslösung würde man zumindest einen Teil davon erreichen, sofern die Betroffenen zu Lebzeiten keinen Widerspruch eingelegt hätten.
Ich glaube, eine Widerspruchslösung ist das Einfachste. Dann kann man zu jedem Zeitpunkt also widersprechen. Das heißt, also selbst wenn man am Anfang widersprochen hat, kann man das dann wieder zurücknehmen und so weiter. Man muss nicht die Dokumente ändern,
sagt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Zahl der Organspender bewegt sich in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten in einem ständigen Auf und Ab und schwankt um die Marke von 1000 pro Jahr. 2007 gab es einen Höchstwert von 1313 Organspendern. Nach 2011, als der teilweise kriminelle Organhandel aufgedeckt wurde, gab es einen deutlichen Einbruch auf bis zu unter 800 im Jahr. Erst in den beiden letzten Jahren gab es wieder einen leichten Anstieg, wobei die Zahlen im vergangenen Jahr mit 932 Organspendern erneut leicht zurückgingen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation spricht dennoch von einer nahezu unveränderten Zahl und möchte die Widerspruchslösung als Chance verstanden wissen, weil darüber die Angehörigen gezielt mit eingebunden werden würden, um den Patientenwillen des Verstorbenen sicher festzustellen. Denn eine schriftliche Willensbekundung liege derzeit nur bei 15% der möglichen Organspender vor. In rund 40% der Fälle würden die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen entscheiden und in rund 19% nach ihren eigenen Wertvorstellungen. Besonders in diesem Fall, also der Entscheidung der Angehörigen, sei der Anteil der Ablehnungen mit 41% besonders hoch, heißt es in der heutigen Mitteilung der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die zugleich anerkennt, dass die aktuelle Debatte um die Organspende dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Organspende in den Kliniken zu verbessern. Diesen Fortschritt wollen aber auch die Kritiker der Widerspruchslösung erreichen. Sie betonen aber, wie Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, dass eine Spende bleiben müsse.
Ich wünsche mir, dass sich jeder Mensch mit dem Thema Organspende befasst. Aber auch wer dies nicht tut, der verliert nicht plötzlich sein Selbstbestimmungsrecht und wird gleichsam nach dem Tode zum Gemeineigentum. Organspende heißt, eine Entscheidung liegt positiv zugrunde.
Eigentlich wollte er schweigen und seinem Nachfolger keine öffentlichen Ratschläge geben. Doch jetzt spricht sich der 2013 zurückgetretene Papst Benedikt XVI. Klipp und klar für den Erhalt des Zölibats aus. Und das mitten in einer Debatte über eine Lockerung der Vorschrift, wie sie dem amtierenden Papst Franziskus offenbar vorschwebt. Der Vatikan reagiert wenig begeistert, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Es ist der Inhalt, aber auch der Zeitpunkt, der aufhorchen lässt. Während Franziskus gerade daran sitzt, die Rolle des Zölibats neu zu formulieren, meldet sich exakt zu diesem Thema sein Vorgänger zu Wort. Die klare Botschaft Benedikt XVI., das Priesteramt in der römisch-katholischen Kirche müsse für verheiratete Männer tabu bleiben. Der italienische Bischof Domenico Mogavero sieht in dieser Benedikt-Äußerung eine versuchte Einflussnahme auf die bevorstehende Papstentscheidung. Benedikt, so Mogavero in der Zeitung La Repubblica, wolle offensichtlich Veränderungen beim Zölibat abwenden. Buchautor und Vatikanspezialist Jacopo Scaramuzzi geht noch weiter. Noch mehr als ein Appell an seinen Nachfolger scheint es fast der Versuch zu sein, die Möglichkeit zu boykottieren, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Genau diese von Benedikt vehement abgelehnte Öffnung des Zölibats hat die von Franziskus gewollte Amazonas-Synode im Herbst befürwortet. Mehrheitlich ist damals im Vatikan die Empfehlung beschlossen worden, regionale Ausnahmen vom Zölibat zu erlauben und im Kirchenleben bewährte Männer, sogenannte Viri Probati, zum Priesterdienst zuzulassen. Das sogenannte nachsynodale Schreiben von Franziskus zum Thema wird in den nächsten Wochen erwartet. Scaramuzzi sagt, es war vorhersehbar, dass der Papst der Bitte der Synode entspricht. Benedikt ist jetzt eingeschritten, um das Umsetzen dieser Bitte zu verhindern. Benedikt macht deutlich, dass seiner Ansicht nach eine Lockerung des Zölibats an den Grundfesten der römisch-katholischen Kirche rüttelt. Der Dienst für den Herrn erfordere die totale Gabe des Menschen, schreibt Benedikt in einem gemeinsamen Buch mit dem konservativen Kardinal Robert Sarra, das übermorgen erscheinen soll und aus dem die Zeitung Le Figaro heute in Auszügen zitiert. Der emeritierte Papst nennt den Zölibat eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Annäherung an Gott die Grundlage des Priesterlebens bleibt. Papst Franziskus hat in der Vergangenheit ebenfalls den Zölibat verteidigt, aber auch eine Bereitschaft gezeigt, regionale Ausnahmen zuzulassen. Unter anderem Kirchenvertreter aus dem Amazonasgebiet drängen auf eine Lockerung des Zölibats, da dort in einigen Orten aufgrund des Priestermangels nur noch selten eine Messe gefeiert werden kann. Benedikt hat bei seinem Rückzug als Oberhaupt der katholischen Kirche angekündigt, er wolle so wörtlich für die Welt verborgen bleiben. Trotzdem mischt er sich mit seiner heute bekannt gewordenen Äußerung nicht zum ersten Mal in eine aktuelle Diskussion ein. Zum Missbrauchsskandal und der Kommunion für zum zweiten Mal verheiratete Ehepartner hatte sich Benedikt ebenfalls zu Wort gemeldet. Auch hier bereits mit Franziskus kritischen Positionen. Benedikts persönlicher Sekretär Georg Genswein aber wehrte sich in einem Interview mit dem ARD-Studio Rom im Sommer gegen Interpretationen. Benedikt mische sich in das Lehramt seines Nachfolgers ein.
Alles andere sind teilweise auch Instrumentalisierungen von Personen, die meinen damit, also Papst Franziskus etwas Gutes zu tun, wenn sie ihn gegen Benedikt stehen oder umgekehrt, wenn dann irgendeiner etwas interpretiert, was dann gegen Papst Franziskus sein soll. Ich halte diese Instrumentalisierung einfach für unfair.
Scaramuzzi dagegen sieht in der Debatte über die aktuellen Äußerungen Benedikt zum Zölibat einen weiteren Beleg für das problematische Nebeneinander eines Papstes und seines Vorgängers. Die katholische Kirche, sagt er, täte gut daran, die Rolle eines emeritierten Papstes künftig genauer zu definieren.
Zwei Päpste, zwei Meinungen, ein Bericht von Jörg Seiselberg. Und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau. Martina Gnad mit den Kommentaren der Zeitungen von morgen.
Ja, der Siemens-Konzern hält trotz Protesten von Umweltaktivisten an seiner Lieferung für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien fest. Und das Hamburger Abendblatt hat dafür vollstes Verständnis. Der Konzern muss gegenüber seinen Kunden vertragstreu bleiben und die Ansprüche seiner Aktionäre im Blick behalten. Siemens wird kaum länger weltweit erfolgreich sein, wenn die Stimmung auf deutschen Straßen zur wichtigsten Frage wird. Die Rheinzeitung aus Koblenz verweist auf die Dimensionen des Auftrags. Der Auftrag im Volumen von 18 Millionen Euro entspricht dem Umsatz, den der DAX-Riese alle 20 Minuten macht. Das Geschäft ist so klein, dass der Vorstandsvorsitzende nie davon erfahren hätte, hätte es nicht die Kritik der Klimaschützer gegeben. Und der Preis für die Entscheidung, an der Lieferung festzuhalten, ist hoch. Denn es geht um den guten Ruf des Unternehmens in Sachen Klimaneutralität. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem Fiasko für die Reputation von Siemens. Konzernchef Joe Kaeser sollte seinen Leuten klar machen, es gibt Verträge, die geschäftlich Sinn ergeben mögen. die man aus moralischer Sicht aber nicht mehr unterschreiben sollte. Dazu meint der Münchner Merkur: Siemens und andere Konzerne werden sich künftig dreimal überlegen, welche Projekte sie der Öffentlichkeit vermitteln können und schon bei leisen Zweifeln ausländischen Konkurrenten den Vortritt lassen. Der Fall gibt nur einen Vorgeschmack auf die noch folgenden Schlachten um Geschäft, Klima und Moral. Und der Weser-Kurier aus Bremen gibt zu bedenken: Wenngleich es nun in der Kritik steht, ohne Firmen wie Siemens wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Siemens baut eben nicht nur Signalanlagen, die bei Kohlekraftwerken zum Einsatz kommen, sondern mit Siemens Gamesa auch die in der Zukunft benötigten Windkraftanlagen. Grund zur Zufriedenheit hatte heute Bundesfinanzminister Scholz, der einen Rekordüberschuss beim Haushalt verkünden durfte. Die Ludwigsburger Kreiszeitung wünscht sich, dass ein Teil davon an die Bürger zurückfließt. Das Argument für einen etwas größeren Wurf in der Steuerpolitik sei nicht genug Geld da, verwundert jedenfalls angesichts der jüngsten Bilanz. Immerhin ist so viel Geld da, dass der Staat es gar nicht ausgeben kann. Wegen mangelnder Bau- und Planungskapazitäten werden weder der Energie- und Klimafonds noch die Fonds für Kommunales und Digitales ausgeschöpft. Richtig ist, dass es einen gewaltigen Investitionsstau in Deutschland gibt, notiert die Stuttgarter Zeitung. Richtig ist aber auch, dass in der Steuerpolitik eine beträchtliche Unwucht existiert. Etwa beim Solidaritätszuschlag, der ab 2021 weitgehend wegfallen soll, für die oberen 10% der Steuerzahler aber nicht. Mit ein wenig politischem Willen sollte sich zwischen den konträren Positionen von SPD und Union ein Kompromiss finden lassen. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle merkt an: Das alles beflügelt die Fantasie von Steuerentlastungsapologeten. Aber ein einmaliges Plus zum Anlass für strukturelle Einnahmesenkungen zu nehmen, war noch nie eine gute Idee. Euphorie und Freigebigkeit sind fehl am Platze.
Die Zeitungen von morgen schon gelesen von Martina Gnad. Nach den Nachrichten beschäftigt sich die Sendung Fazit mit den Überlegungen, die Love Parade wieder auszurichten, und zwar in Berlin. Die Veranstaltung gibt es ja seit 2010 nicht mehr, seit dem verheerenden Unglück damals in Duisburg. Außerdem sind die ausländerfeindlichen Zwischenrufe ein Thema, die es am Wochenende in der Herkuleskeule gegeben hat, in einem Dresdner Kabarett. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Sagatta im Studio. Eine gute Nacht.